Ich glaube, wir Menschen sind skeptischer als je zuvor. Wir sind unzufrieden und desillusioniert. Wir vertrauen weder den Versprechen der Politik noch den Prognosen der Wirtschaft. Und seien wir ehrlich, viele Menschen stehen auch der christlichen Gemeinde sehr, sehr misstrauisch gegenüber. Mir ist klar, dass das Thema heute Morgen bei einigen von euch zusätzliche Skepsis hervorrufen könnte. Denn einer der Standardvorwürfe gegen uns Christen lautet, die wollen doch am Ende doch nur mein Geld. Die wollen nur mein Geld. Und das erinnert mich an die Geschichte von der Familie, in der der kleine Jimmy versehentlich eine 50-Cent-Münze verschluckt hat. Die Mutter geriet völlig in Panik und sie schrie ihren Mann an, ruf sofort den Arzt an. Der Vater griff zum Telefon, aber anstatt den Notruf zu wählen, suchte er die Nummer des Pastors. Die Frau war fassungslos. Bist du wahnsinnig? Wir brauchen medizinische Hilfe, keinen Segen. Und darauf antwortete der Mann seelenruhig, Schatz, bleib ruhig. Unser Pastor holt aus jedem Menschen Geld raus. Die Frage nach dem Umgang mit unseren Finanzen ist so alt wie der Glaube selbst. Aber ich möchte heute Morgen den Fokus noch ein bisschen weiten. Es geht nicht nur um das, was bei uns auf dem Bankkonto steht. Es geht gewissermaßen um die beiden kostbarsten Ressourcen, die Gott dir anvertraut hat. Dein Geld und deine Zeit. Beide sind begrenzt, beide sind ein Geschenk und bei beiden stellt sich die Frage, wer verwaltet sie eigentlich? Oft wird in christlichen Kreisen der Zehnte als das Maß aller Dinge genannt. Wir sagen, wir müssen oder sollen oder sollten den Zehnten geben, wobei das eigentlich falsch gedacht ist. Denn eigentlich sollten wir es besser so sehen, dass wir 90% von dem, was Gott uns schenkt, behalten dürfen. Ist doch eigentlich was ganz anderes, oder? Aber wie dem auch sei, wenn wir ehrlich sind, sieht die Realität oft anders aus. Spenden ist nicht gerade in. Und Zeit zu opfern in einer Welt, in der Stress gewissermaßen als Statussymbol gilt, scheint fast noch schwieriger zu sein, als eine Überweisung zu tätigen. Keine Sorge, ich werde jetzt keine Umfrage machen, wer wie viel gibt oder wer wie viele Stunden im Monat ehrenamtlich arbeitet. Aber Jesus zufolge sind der Umgang mit Geld und der Umgang mit unserer Zeit keine rein weltlichen Themen. Das sind geistliche Fragen. Allein im Matthäusevangelium spricht Jesus über 100 Mal über Geld. Das habe ich gelesen, ich habe nicht nachgezählt. Aber warum spricht er so viel über Geld? Weil er weiß, dein Terminkalender und dein Kontoauszug sind die ehrlichsten Zeugnisse deines Glaubens. In unserer Serie mit dem Titel Da geht noch mehr, da haben wir bis jetzt gelernt, wir müssen den nächsten Schritt tun, wenn wir wachsen wollen. Wachstum passiert nämlich nicht automatisch. Und wir können davon träumen, eine tiefere Beziehung zu Gott zu haben, aber ohne die notwendige und entsprechende Disziplin bleiben es Luftschlösser. Da war jemand, der seit Jahren fast jeden Tag ins Fitnessstudio ging. Eines Tages trifft er dort so einen älteren Herrn, der gerade erst seinen zweiten Tag absolviert. Unser Profi möchte den Anfänger ermutigen und er sagt, bleiben Sie dran, Disziplin ist der Schlüssel zum Erfolg. Der ältere Herr wischt sich den Schweiß von der Stirn, schaut den Mann an und fragt trocken, und Sie, ist das Ihr erster Tag heute? Nein, antwortet der andere stolz, ich trainiere fast jeden Tag. Und da stellt der alte Mann eine entwaffnende, einfache Frage. Und, hat es Ihnen geholfen? Diese Frage müssen wir uns auch stellen. Hat es uns geholfen, so viel Zeit in unsere Karriere zu stecken? Hat es uns glücklicher gemacht, das Geld für das nächste Upgrade auszugeben? Gestern haben wir über die Zeit in Gottes Wort gesprochen und uns hoffentlich vorgenommen, sie wirklich in unseren Tagesablauf zu integrieren. Denn es ist unmöglich, in der Beziehung zu Gott zu wachsen, ohne in der Beziehung zu seinem Wort zu wachsen. Heute gehen wir einen Schritt weiter. Es geht um die Herrschaft in unserem Leben. Denn nur einer ist Chef. Nur einer ist Chef. Wir sind als Wesen geschaffen, die anbeten. Wir können gar nicht anders. Wenn wir Gott nicht mit allem, was wir haben, mit jeder Minute und mit jedem Cent die Ehre geben, werden wir automatisch andere Dinge anbeten. Unser Herz sucht sich nämlich immer einen Thron. Man könnte es ganz konkret so formulieren. Die Art und Weise, wie wir unsere Zeit und unser Geld investieren, zeigt nicht nur, was uns wichtig ist. Sie zeigt, wer wirklich unser Herr ist. Lasst uns mal kurz sammeln. Jetzt kann die Petra mal kommen. Lasst uns mal kurz sammeln, also so ganz spontan. Wofür geben Menschen in unserer Gesellschaft heute den Großteil ihrer Zeit und ihres Geldes aus? Ruft einfach mal rein. Wofür geben... Urlaub. Urlaub. Du darfst schon Urlaub schreiben. Was noch?
Arbeit.
Hobbys.
Social Media.
Fun.
Soziale Media.
Miete. Soziale Medien und asozionale.
Irgendjemand hat Fun gemacht.
Spaß. Vergnügungen, aber Spaß ist kürzer. Habt ihr sonst noch was?
Sprit.
Spende. Sprit und Spende. Ihr könnt auch Sprit spenden. Weiß nicht. Könnte schwierig sein. Muss der Gerd gucken, wie man das abrechnen kann. Ja, fällt euch sonst noch was ein?
Essen
und Wortstudium. Sportstudium. Schade. Aber Sportstudium, ja.
Haushalt.
Ja.
Wer keine Spülmaschine hat. Ja.
Steuern. Es gibt manche Sachen, die muss man und es gibt manche, die darf man. Medikamente.
Einnahme von Medikamenten.
Gesundheit, ja genau.
Bildung.
Okay, ich glaube, uns würden noch mehr Sachen einfallen. So, jetzt hast du noch eine schwierige Aufgabe, Petra. Ja, ich sage nicht immer alles. Wir haben nämlich jetzt noch so einen Filter. Was davon bleibt in 100 Jahren noch übrig? Was davon ist ewig? Streich mal durch, was nicht ewig ist. Da fällt viel weg, ne? Sehr, sehr viel. Also, um das ein bisschen abzukürzen. Aber plötzlich...
Was wir in 100 Jahren noch machen, sondern es geht darum,
was
in 100 Jahren noch da ist.
Was in 100 Jahren noch Wert hat. Nein, du hast nichts mehr davon, aber andere vielleicht.
Ach so, ja.
Ja, dann streich alles durch bis auf die Spende. Die kreist du jetzt mal ein und den Rest streichst du durch. Da bleibt nämlich nicht mehr viel übrig. Man könnte eigentlich sagen, es bleibt nur noch Gottes Wort, Menschen und das, was wir mit Blick auf die Ewigkeit getan haben. Die Spende zum Beispiel. Bleibt nicht mehr viel. Wir leben in einer Gesellschaft, in der Konsum zur weltlichen Erlösung geworden ist. Wir definieren unsere Identität über das, was wir uns leisten können, zeitlich und finanziell. Gerade Urlaub trifft beides, ne? Wenn die Kurse steigen, fühlen wir uns sicher. Wenn wir ausgebucht sind, fühlen wir uns wichtig. Geld macht eben doch glücklich, irgendwie, ne? Aber die Realität hinter der glänzenden Fassade sieht oft anders aus. In Deutschland liegt die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung mittlerweile wohl bei rund 30.000 Euro. Fand ich schockierend, als ich das gelesen habe. Was dabei besonders besorgt, die Verschuldung privater Haushalte wächst in vielen Bereichen stetig an. Experten berichten, dass die Hemmschwelle, Konsumwünsche auf Pump zu finanzieren, so niedrig ist wie seit Jahren nicht mehr. Also noch mehr Schulden machen. Aber Jesus warnt uns vor dieser Illusion. Er kennt unser Herz. Er ist sich bewusst, dass die meisten Menschen Schwierigkeiten haben, mit Geld und Zeit umzugehen. Und deshalb widmet er einen Großteil seiner Lehre diesen wichtigen Bereichen des Lebens. Er weiß, wie schnell wir bereit sind, unser Leben für Dinge zu geben, die am Ende nur noch Staub sind. Das erinnert mich an den alten Sketch von Jack Benny. Ein Räuber hält ihm eine Pistole an den Kopf und schreit: Geld oder Leben! Benny zögert, er sagt nichts. Er starrt in die Leere. Der Räuber wird ungeduldig und wiederholt: Wie entscheidest du dich, Geld oder Leben? Und darauf antwortet Benny genervt: Dräng mich nicht so, ich denke ja schon drüber nach. Wir lachen drüber. Aber sind wir nicht manchmal genauso? Wir klammern uns an unser Geld und unsere Zeit, so als ob sie das Leben wären. Aber Jesus lädt uns ein zu einer Freiheit, die weit über das Materielle hinausgeht. Jesus will, dass wir wirklich leben. Jesus lehrte über viele verschiedene Themen, aber seine berühmteste Botschaft ist wahrscheinlich die Bergpredigt, Matthäus 5 bis 7. Und er sprach dort über vieles, was uns bewegt. Er sprach darüber, wie wir mit unseren Feinden umgehen, wie wir richtig beten, wie wir mit Sorgen fertig werden. Und mittendrin kam er auf das Thema Geld zu sprechen. Und deshalb füge ich dem Begriff Bergpredigt jetzt einfach mal noch ein T und ein A hinzu und nenne sie einfach mal die Betragpredigt. Denn Jesus hat wirklich viel über Geld geredet. Das sollte uns eigentlich nicht überraschen, denn Geld und Zeit sind die beiden Schienen, auf denen unser Alltag rollt. Wir arbeiten für Geld, wir geben Zeit aus, um Geld zu verdienen und wir geben Geld aus, um vermeintlich irgendwie Zeit zu gewinnen. Das ist ein Kreislauf, der uns oft gefangen hält. Wir wünschen uns mehr davon und sorgen uns, dass wir nicht genug haben. Und wenn ihr habt, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt mal Matthäus 6, Vers 19 bis 24 auf. Also Matthäus 6, Vers 19 bis 24. Und das sagt Jesus Folgendes. Er sagt: Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch lieber Schätze im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost zerfressen werden können. Und auch vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Dein Auge bringt deinem Körper das Licht. Wenn dein Auge klar ist, kannst du dich im Licht bewegen. Ist es schlecht, dann steht dein Körper im Finstern. Wenn nun das Licht in dir Dunkelheit ist, welch eine Finsternis wird das sein? Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Entweder wird er den einen bevorzugen und den anderen vernachlässigen oder dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen. Jesus gibt uns hier einen göttlichen Investment-Tipp. Er sagt: Schau dir das Verfallsdatum deiner Investitionen an. Das Erste, was wir heute daher festhalten sollten, ist: Investiere in das, was ewig hält. Vers 19 ist gewissermaßen ein negatives Gebot. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und stehlen. Das erste Wort, das uns hier ins Auge springt, ist das Wort Reichtümer oder in anderen Übersetzungen Schätze oder sowas. Jesus sagte nicht Geld, denn auch wenn nicht jeder viel Bargeld besitzt, haben wir doch alle Dinge, die uns lieb und teuer sind. Schätze. Hier geht es nämlich um mehr als nur um das Bargeld in deiner Tasche. Dein Schatz ist das, was dir wertvoll ist. Für den einen ist es vielleicht das Haus, für den anderen die Karriere, für den dritten ist es seine Zeit, die er für sich selbst hortet. Nur schon mal kurz. Jesus hat damit nicht gesagt, dass es falsch ist, Schätze zu haben. Er sagt uns, dass wir uns darauf konzentrieren sollten, Schätze im Himmel anzuhäufen, nicht auf der Erde. Wir dürfen Schätze haben, aber wir sollen nicht Schätze sammeln auf der Erde. Das ist ein Unterschied. Jesus warnt uns, alles Irdische hat zwei natürliche Feinde. Erstens der schleichende Verfall durch Motten und Rost. In der Antike war Kleidung ein riesiger Wertgegenstand. Die besten Kleider wurden aus Wolle hergestellt, einige davon sogar mit eingewebten Goldfäden, wenn man was Besonderes war, ne? Aber eine kleine Motte konnte den teuersten Mantel ruinieren. Und Rost zerfraß das Metall. Also Motten und Rost waren ein Problem. Übertragen wir das mal auf heute. Was sind die Motten unserer Zeit? Manchmal verschwinden Dinge einfach so von heute auf morgen. Ein Börsencrash, eine Krankheit, die deine Zeitplanung völlig über den Haufen wirft. Oder irgendein Schicksalsschlag. Irdische Schätze sind unsicher. Und unser Geld, das rostet durch die Inflation oder durch den Wertverlust deines Autos, kaum dass es vom Händler ausgerollt ist. Zweitens warnt Jesus uns vor dem plötzlichen Verlust durch Diebe. Wertgegenstände wurden damals oft auf dem Feld vergraben oder sogar in einer Ziegelmauer versteckt. Damals brachen Diebe buchstäblich die Mauern auf und gruben den Hof um, während sie nach Wertgegenständen suchten. Und heute? Vielleicht sind es die kleinen Zeitdiebe. Wir horten unsere Freizeit für uns selbst, verbringen sie stundenlang vorm Bildschirm, scrollen durch Feeds und am Ende des Tages fragen wir uns, wo ist die Zeit geblieben? Weg. Sie ist gestohlen worden. Sie hat keinen bleibenden Wert hinterlassen. Wenn du versuchst, deinen Schatz zu horten, werden ihn Motten oder Rost zerfressen. Wenn du versuchst, ihn für dich selbst zu verstecken, dann können Diebe ihn stehlen. Interessant ist dabei das kleine Wort euch. Sammelt euch keine Reichtümer. Jesus verbietet nicht den Besitz an sich. Er verbietet das egoistische, selbstsüchtige Anhäufen. Es ist das Bild von jemandem, der seine Zeit und sein Geld wie in einem Bunker für sich selbst hortet, aus Angst zu kurz zu kommen. Aber das Geheimnis des Reichs Gottes ist, Sicherheit kommt nicht durch Horten, sondern durch Investieren. Jesus sagt, dass irdischer Reichtum sehr unsicher ist. Er verfällt entweder mit der Zeit oder er verschwindet einfach so ganz. Einige von euch haben das vielleicht in ihrem Leben schon mal erlebt. Denn immer wieder lautet die Frage, ist euer Geld noch sicher? Und die Antwort lautet, dass es nur dann sicher ist, wenn es in etwas investiert wird, das ewig ist. Und deshalb, halte fest an dem, was ewig ist. Hänge nicht an dem, was vergänglich ist. Das erinnert mich an eine Frage, die jemand bei einer Beerdigung stellte, als er auf den Sarg eines sehr reichen Mannes blickte. Und er sagte, ich frage mich, wie viel er hinterlassen hat. Und darauf antwortete sein weiser Freund, alles. Alles. Er hat alles hinterlassen, egal wie viel er hatte. Jakobus 5, Vers 1 bis 3 ist da ziemlich deutlich. Vor allem, wenn wir bedenken, dass jeder oder fast jeder in Deutschland im Vergleich zu den anderen Ländern der Welt als reich angesehen werden kann. Da steht nämlich, nun zu euch, ihr Reichen, weint und klagt über das Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum wird dann verfault und eure Kleidung ein Fraß für die Motten geworden sein. Euer Gold und Silber wird verrostet sein und dieser Rost wird euch anklagen und euer Fleisch wie Feuer fressen. Selbst in diesen Tagen des Endes habt ihr Reichtümer gehortet. Irdische Schätze sind vergänglich und sinnlos, aber himmlische Schätze sind sicher. Und Petrus schreibt daher in 1. Petrus 1, Vers 4, ein makelloses Erbe hält er im Himmel für euch bereit, das nie vergehen wird und seinen Wert nie verliert. Schätze, die wir vorausgeschickt haben, sind Motten, Rost und Einbruchssicher. Und genau deshalb meinte Jesus, sammelt euch lieber Schätze im Himmel. Das klingt wirklich fromm. Aber wie macht man das denn praktisch? Gibt es da oben eine Bank? Wie überweise ich Zeit und Geld auf das himmlische Konto? Lass mich das mit einem Satz beantworten. Du sammelst Schätze im Himmel, indem du dein Geld und deine Zeit in das investierst, was in Ewigkeit Bestand hat. Ich habe gehört, dass irgendwo auf einem Grabstein steht, was ich ausgegeben habe, habe ich verloren. Was ich gespart habe, habe ich zurückgelassen. Was ich gegeben habe, habe ich noch. Und da ist was dran. Denn alles andere wird verfallen oder verschwinden. Autos, Boote, Häuser, Kleidung, Jobs, Gehälter, Urlaube, Bücher und Gebäude werden alle vergehen. Sie nutzen sich ab, rosten, explodieren oder fallen einfach auseinander. Nichts Materielles hält ewig. Und so hat Gott es eingerichtet. In 1. Johannes 2, Vers 17 lesen wir schließlich: Und diese Welt mit ihren Begierden wird verschwinden. Doch wer tut, was Gott will, bleibt und lebt in Ewigkeit. Du investierst in den Himmel, wenn du deine Ressourcen in das steckst, was ewig ist. Und was ist ewig? Nur zwei Dinge. Das Wort Gottes und Menschen. Wenn du dein Geld gibst, damit Missionare das Evangelium verkünden können, dann verwandelst du vergängliches Geld in ewige Seelen. Wenn du deine Zeit opferst, um einem einsamen Nachbarn zuzuhören oder einem Kind von Jesus zu erzählen, tauschst du deine vergänglichen Minuten gegen eine ewige Investition. Wenn du in deine Beziehung mit Jesus investierst, investierst du schon hier und jetzt in die Ewigkeit. Und wenn du an deinem Charakter arbeitest, verbesserst du das, was du aus deinem Leben mitnimmst. Jim Elliot, der berühmte Missionar, hat es auf den Punkt gebracht, indem er sagte, der ist kein Narr, der gibt, was er nicht behalten kann, um zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Du kannst deine Zeit nicht behalten. Sie rinnt dir sowieso durch die Finger. Du kannst dein Geld nicht mit ins Grab nehmen. Bei keiner Beerdigung fährt ein Umzugswagen hinter dem Leichenwagen her. Aber du kannst entscheiden, es vorauszuschicken. Wie wir unsere Zeit und unser Geld einsetzen, bestimmt, wer unser Herr ist. Investier daher in das, was ewig hält. Vers 21 ist einer dieser Sätze in der Bibel, die man sich eigentlich an den Kühlschrank, das Armaturenbrett oder über den Schreibtisch hängen müsste. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Man könnte auch sagen, sieh auf das, wonach du dich sehnst. Ist euch hier die Änderung in der Grammatik vielleicht aufgefallen? Wahrscheinlich nicht. Aber Jesus wechselt hier vom Plural zum Singular. In den Versen 19 und 20 lesen wir von euch. Aber jetzt sehen wir, dass wir persönlich für uns selbst entscheiden müssen. Denn wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Aber achtet hier mal auf die Reihenfolge. Ich finde das interessant. Die Reihenfolge, die Jesus hier wählt. In unserer Logik denken wir oft, ich muss erst mein Herz in Ordnung bringen und dann werde ich Gott auch meine Zeit und mein Geld geben. Wir denken, das Geld folgt dem Herzen. Aber Jesus sagt, es ist genau umgekehrt. Dein Herz folgt deinem Schatz. Dein Herz ist wie ein kleiner Kompass, der immer der Spur des Geldes und der Spur deiner Zeit folgt. Was auch immer du mit deiner Zeit und deinem Reichtum anstrebst, wird für dich sehr wichtig. Wenn du dein Geld in Aktien investierst, dann wirst du plötzlich anfangen, die Wirtschaftsnachrichten mit brennendem Herzen zu lesen, auch wenn dich das vorher kein Stück interessiert hat. Wenn du deine gesamte Freizeit in die Renovierung deines Hauses steckst, dann wird dein Herz Tag und Nacht um Grundrisse und Farbmuster kreisen. Dein Herz klebt an dem, was dich etwas kostet. Und das Problem ist dabei nicht das, was wir haben, sondern unsere Einstellung zu dem, was wir haben. Zu viele von uns geben das, was sie haben, für die Dinge dieser Welt aus und wundern sich dann, warum sie sich nur noch schwer auf das Wort Gottes konzentrieren können. Unser Problem ist dann, dass wir alles hier unten investiert haben und kaum etwas da oben. Die Art, wie wir unsere Schätze und unsere Zeit einsetzen, hat unser Herz an die Erde gebunden. Jemand hat gesagt, wenn dein Schatz auf Erden ist, gehst du von ihm weg. Wenn er im Himmel ist, gehst du zu ihm hin. Muss man einfach mal drüber nachdenken. Stellen wir uns mal einen jungen Mann vor. Also ich habe jetzt einfach nur ein x-beliebiges Beispiel. Ich könnte ganz viele verschiedene nehmen. Aber stellt euch mal einen jungen Mann vor, der gerade seinen Schulabschluss in der Tasche hat. Und von seinem ersten hart verdienten Geld kauft er sich sein Traummotorrad. Ein Prachtstück aus Chrom und Lack. Er ist so stolz drauf, dass dieses Motorrad schließlich sein Leben dominiert. Jede freie Minute, seine wertvollste Zeit verbringt er in der Garage. Er poliert es mit der Zahnbürste, er kauft nur noch das teuerste Spezialöl, er deckt es bei jedem Wölkchen am Himmel sofort ab. Und wenn er nicht fährt oder putzt, liest er Testberichte über Zubehör. Sein Schatz ist in dieser Garage. Und wisst ihr was? Sein Herz ist auch da. Wenn er im Gottesdienst sitzt, wandern seine Gedanken zu den Kurven der Landstraße. Aber dann begegnet er Jesus. Er erlebt die Gnade Gottes und er spürt, da geht noch mehr. Er will wachsen. Aber nach ein paar Monaten merkt er, dass er feststeckt. Er will tiefer in die Bibel eintauchen, aber die Samstage gehen für die Ausfahrten drauf und das Geld für die nächste Tuningstufe. Er erkennt eine bittere Wahrheit. Er besitzt nicht nur das Motorrad. Das Motorrad beginnt ihn zu besitzen. Und er trifft eine radikale Entscheidung. Er verkauft die Maschine, nicht weil Motorradfahren eine Sünde wäre, sondern weil er merkt, mein Herz ist auf Chrom programmiert, aber ich will, dass es auf Christus programmiert ist. Er nimmt das Geld und investiert es in einen Bibelkurs und er nimmt die gewonnene Zeit, um in der Gemeinde mitzuarbeiten. Und plötzlich merkt er, sein Herz zieht mit. Weil sein Schatz jetzt woanders liegt, hat sein Herz ein neues Ziel. Versteht mich nicht falsch. Das bedeutet nicht, dass jeder Christ sein Motorrad oder sein Auto verkaufen muss, um ein engagierter Nachfolger Jesu zu sein. Wie gesagt, ich hätte jedes x-beliebige Beispiel nehmen können. Aber diese Geschichte, die verdeutlicht ein tiefes geistliches Prinzip. Dein Herz wird immer deiner Zeit und deinem Geld folgen. Viele von uns sagen, ich würde ja gern mehr für Gott tun, aber ich habe einfach keine Zeit. Aber die Wahrheit ist, wir haben Zeit für das, was unser Schatz ist. Wenn wir 10 Stunden pro Woche für eine Serie investieren, ist das unser Schatz. Wenn wir jede freie Minute in Überstunden stecken und das nächste Level auf der Karriereleiter erreichen wollen, dann ist das unser Schatz. Und dann, wundern wir uns, warum Gott uns so fern vorkommt. Das Problem ist nicht, dass Gott weg ist. Das Problem ist, dass unser Herz dort ist, wo wir unsere Zeit investieren. Jesus sagt in Lukas 12, Vers 15, passt auf und nehmt euch vor jeder Art von Habsucht in Acht. Denn auch wenn einer noch so viel besitzt, kann er sich Leben nicht kaufen. Man könnte ergänzen, niemand lebt davon, dass er seinen Terminkalender nur mit seinen eigenen Wünschen vollstopft. Dein Herz ist kostbar. Lass es nicht an Dingen hängen, die man mit Mottenkugeln schützen muss. Wenn dein Schatz im Himmel ist, investiert in Menschen, investiert in Gottes Reich, investiert in deine Beziehung zu Gott, dann gehst du jeden Tag ein Stück mehr auf dein Ziel zu. Jeden Tag ein Stück mehr in Richtung deines Schatzes. Wenn dein Schatz hier unten ist, entfernst du dich mit jedem Tag ein Stück mehr von deinem Schatz, denn nichts davon kannst du in die Ewigkeit mitbringen. In Vers 24 zieht Jesus dann schließlich die Quintessenz. Er wird hier sehr exklusiv. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen bevorzugen und den anderen vernachlässigen oder dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen. Jesus sagt hier nicht, es ist schwierig. Er sagt auch nicht, es ist eine Herausforderung. Er sagt, es ist unmöglich. Es geht nicht. Es ist unmöglich, mehreren Herren zu dienen. Und deshalb diene nur einem einzigen Herrn. Das Wort, das Jesus hier für Geld verwendet, ist Mammon. Das ist eins der Worte, bei denen ich immer denke, dass es sinnvoll ist, nicht die Luther-Übersetzung zu nehmen, sondern irgendwas Moderneres. Aber siehe da, die NEU ist nicht besser. Mammon ist kein neutrales Wort für Geld. Mammon war im antiken Verständnis fast schon eine Personifizierung, eine Macht, die einen Anspruch auf den Menschen erhebt. Ein Rivale um die Vorherrschaft. Mammon verspricht uns Dinge, die eigentlich nur Gott geben kann. Sicherheit, Freiheit, Bedeutung, Identität. Es geht hier darum, sich etwas oder jemandem mit ganzem Herzen zu verschreiben. Das, dem wir uns verschreiben, wird zu unserem Gott. Wenn wir versuchen, sowohl Gott als auch dem Geld zu dienen, dann wird sich früher oder später zeigen, wem unsere Loyalität wirklich gilt. Nur ein Herrscher wird sich durchsetzen. Geld ist nicht nur ein neutrales Tauschmittel, sondern eine Macht mit einem Eigenleben, die uns kontrollieren und sogar verschlingen will. Und genau hier kommt dann unsere Zeit ins Spiel. Der Mammon unserer Tage hat einen grausamen Gehilfen. Und zwar den Sklaventreiber namens Zeitdruck. Wenn der Mammon dein Herr ist, dann diktiert er dir. Du musst Überstunden machen, sonst bist du nichts. Du musst dieses Projekt noch fertigstellen, egal ob deine Familie oder deine stille Zeit darunter leidet. Du musst deine Minuten optimieren und noch mehr herausholen. Du musst deine Zeit irgendwie verschwenden. Kennst du das Gefühl, getrieben zu sein? Dass du keine Zeit für Gott hast, nicht weil du ihn nicht liebst, sondern weil ein anderer Herr dir den Takt vorgibt? Das ist Mammon in Aktion. Er ist ein Herr, der niemals sagt, es ist genug. Er will dein Geld und er will deine Lebenszeit, er will alles. Das merken wir beispielsweise an unserer Wochenendgestaltung. Denk dran, bei den Juden beginnt der Sabbat nicht ohne Grund am Freitagabend. Man muss sich auf die Ruhe vorbereiten. Ich weiß, das klingt verrückt, aber man muss sich trotzdem auf die Ruhe vorbereiten, sonst klappt das mit Ruhezeiten nicht. Wer samstags so lange macht, dass er sonntags nicht zum Gottesdienst aufstehen kann, der muss vielleicht nochmal ein bisschen an seinen Prioritäten arbeiten. Aber auch wer es sonntagmorgens schafft, aus dem Bett zu klettern, ein waches Gesicht aufzumalen und im Gottesdienst vor sich hinzudösen, hat die falschen Prioritäten. Gott bekommt dann nur noch die müden Reste, während der Gott der Unterhaltung am Samstagabend unsere volle Energie bekommen hat. Man kann nicht die ganze Nacht dem Mammon und dem Ego opfern und erwarten, dass man am Morgen noch ein brennendes Herz für den Herrn hat. Da geht noch mehr, Freunde. Es geht darum, Gott nicht nur das zu geben, was übrig bleibt, wenn der Rest der Welt uns ausgespuckt hat, sondern ihm unsere beste Zeit zu schenken. Wir versuchen oft, einen Deal zu machen. Wir sagen, Gott, du kriegst meinen Sonntagmorgen und vielleicht noch ein bisschen was vom Gehalt, aber der Rest der Woche und mein Sparkonto gehören dem Mammon, damit ich mich sicher fühle. Jesus sagt, das funktioniert nicht. Du wirst am Ende den einen bevorzugen und den anderen vernachlässigen. Du kannst nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Lass mich das ganz offen sagen. Du wirst niemals in der Lage sein, Gott vollständig zu lieben und in der Gnade zu wachsen, wenn du deine Zeit und deine Karriere oder dein Geld und alles, was man mit Geld kaufen kann, liebst. Der amerikanische Autor Bernard Eller berichtet treffend, die ultimative Loyalität eines Menschen muss sich auf einen einzigen Punkt konzentrieren. Der Versuch, zwei Wege gleichzeitig zu gehen, wird einen Menschen in zwei Teile zerreißen. Vielleicht ist das der Grund, warum so viele Christen heute so gestresst und innerlich zerrissen sind. Wir versuchen, fromm zu sein, aber wir jagen gleichzeitig dem Wind nach. Wir wollen Gottes Segen, aber wir wollen die Kontrolle über unsere Zeit und über unser Geld nicht abgeben. Geld ist an sich nicht böse. Zeit ist an sich neutral. Die Frage ist, wer ist der Koch und wer ist die Zutat? Wenn Gott der Herr ist, dann werden Geld und Zeit zu wunderbaren Werkzeugen. Dann ist Geld ein Diener, den du aussendest, um Gutes zu tun. Dann ist Zeit ein Geschenk, das du großzügig mit anderen teilst. Aber wenn Geld und Zeit zu deinem Herrn werden, werden sie zu Tyrannen. Habt ihr mal darauf geachtet, wie wir über Zeit reden? Wir sagen, ich habe keine Zeit. Wir sagen, die Zeit rennt mir davon. Wir klingen wie Sklaven, die von der Zeit gepeitscht werden. Jesus möchte uns befreien. Er sagt, übergib mir die Herrschaft. Ich bin ein guter Herr. Bei mir findest du Ruhe für deine Seele und einen völlig neuen Blick auf deinen Kontostand. Wie jemand mal treffend sagte, Geld ist ein wunderbarer Diener, aber ein schlechter Herr. Lass es nicht zu, dass dein Geld zu deinem Herrn wird. Und das Gleiche gilt für deinen Terminkalender. Wenn er dein Herr ist, verbrennst du. Wenn er dein Diener unter Gottes Regie ist, blühst du auf. Wir haben jetzt heute viel über die Theorie gehört, aber da geht es noch mehr. Da geht es ums Tun. Wenn wir als Jünger wachsen wollen, müssen wir unsere Ressourcen, unsere Zeit und unser Geld unter die Herrschaft Jesu stellen. Wir müssen sie ihm überlassen. Und hier sind 4 praktische Schritte, wie du heute damit anfangen kannst. Übertrage das Eigentumsrecht an Gott. Ihm gehört doch eigentlich sowieso schon alles, oder? Der Autor Randy Alcorn nennt das Schatzprinzip. Wir sind keine Besitzer, wir sind Verwalter. Alles, was wir haben, gehört eigentlich Gott und wir verwalten es für ihn. Versuch mal ein Experiment für deinen Alltag. Sag nicht mehr mein Geld oder meine Zeit, sondern Gottes Geld und Gottes Zeit. Wenn du im Stau stehst, dann sag, Herr, das ist deine Zeit, die ich hier gerade verbringe. Was willst du mir hier zeigen? Und wenn du deine Rechnung bezahlen musst, dann sag, Herr, danke, dass ich dein Geld hierfür einsetzen darf. Das ändert sofort deine Perspektive. Der zweite Schritt ist, entscheide dich, nur einem einzigen Herrn zu dienen. Hör auf, dich innerlich zu zerreißen. Man kann nicht mit einem Fuß im Boot und mit einem Fuß am Steg sein, ohne irgendwann ins Wasser zu fallen. Gott will nicht dein Geld oder deine Zeit, weil er arm wäre. Er will dich, weil er dich liebt. Er will dich von der Tyrannei des Mammons befreien. Sei nicht wie Judas, der Jesus für ein paar Silberlinge verraten hat, sondern sag heute, Jesus, du bist der Chef. Du hast das Sagen über mein Konto und über meinen Kalender. Der dritte Schritt ist, investiere in das Ewige. Wir zeigen, wofür wir brennen, indem wir das, was wir haben, für das einsetzen, was wir tun. Eine Studie der Harvard Business School hat gezeigt, Geld macht nur dann glücklich, wenn wir es für andere ausgeben. Gott wusste das schon immer. In 1. Timotheus 6, Vers 18 und 19, da lesen wir, sie sollen Gutes tun, freigebig sein und bereit, mit anderen zu teilen, also reich in guten Werken sein. So sammeln sie sich eine gute Grundlage für die Zukunft, um das wahre Leben festzuhalten. Frag dich heute, welches Ewigkeitsinvestment kann ich diese Woche tätigen? Vielleicht ein mutiges Geldgeschenk oder eine Stunde Zeit für jemanden, der einsam ist. Und der vierte Schritt ist, gib den Zehnten deines Geldes und deiner Zeit. Der Zehnte ist ein Richtwert. Nicht falsch verstehen. Aber gib was. Das ist die ultimative Herausforderung. Wir reden oft vom Zehnten des Geldes, aber was ist mit der Zeit? Wir alle haben genau 168 Stunden in der Woche. Das sind über 10.000 Minuten. Was würde passieren, wenn du Gott die ersten 10% deiner Woche geben würdest? Nicht als Gesetz, sondern als Liebesbeweis. Wir sind zwar alle beschäftigt, aber wir haben mehr Zeit, als wir denken. Ein Mann und seine Frau sitzen zusammen im Wohnzimmer. Er sagt zu ihr: Schatz, wenn ich jemals in einem vegetativen Zustand bin und nur noch von einer Maschine abhänge, dann zieh bitte den Stecker. Und da steht die Frau wortlos auf und zieht den Stecker des Fernsehers. Wie viele unserer 10.000 Minuten hängen an Maschinen, die uns nicht nähren? Gott lädt dich heute ein. Hör auf zu horten. Fang an zu investieren. Überlass ihm dein Leben. Und dann erlebe die Freiheit eines Lebens, in dem nur einer der Chef ist. Amen. Ich würde gerne beten und ihr dürft, wenn ihr wollt, auch aufstehen. Herr, ich danke dir dafür, dass du unser Herr, unser Chef sein willst. Ich danke dir dafür, dass du dich um unser Leben kümmern möchtest. Ich danke dir dafür, dass du Großes mit uns vorhast. Und ich danke dir dafür, dass wir dir vertrauen können. Ich bitte dich nur darum, dass wir es auch mehr tun. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, die richtigen Prioritäten im Leben zu setzen. Ich bitte dich darum, dass du uns hilfst, unser Leben unter die Lupe zu nehmen und zu überlegen, wer wirklich unser Chef ist, wer wirklich zu sagen hat. Und hilf uns bitte dabei, unser Leben voll und ganz in deine Hand zu legen. Sei du bitte bei uns, hilf du uns und segne uns. Amen.